Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
E-Mobilität wird oft über Autos gedacht, Reichweite, Ladeleistung, Kaufprämien. Doch der größte Teil elektrischer Mobilität fährt längst kleiner auf Radwegen in Innenstädten und vor der eigenen Haustür. E-Bikes, Lastenräder, E-Scooter, elektrische Motorroller oder Microcars verändern, wie wir Strecken im Alltag zurücklegen. Genau darüber habe ich mit Marc Höhling gesprochen. Er berät mit E-Scooty Hersteller, Händler und Kommunen rund um Mikromobilität und Mobilitätsmarketing und bringt damit eine spannende Perspektive mit sich. Wer kleine elektrische Fahrzeuge verkaufen will, muss oft erst einmal die ganze Kategorie im Kopf der Menschen verankern. Ich bin Sebastian, Herausgeber von Elektroauto News, und wir schauen heute gemeinsam darauf, warum Mikromobilität in Stückzahlen längst die größte Form der E-Mobilität ist, welche Rolle Marketingpsychologie bei der Mobilitätswende spielt und weshalb Sichtbarkeit manchmal wichtiger ist als die Technik dahinter. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Marc. Servus Marc, schön, dass du heute hier bei uns zu Gast bist. Wir beschäftigen uns heute mit E-Mobilität, wie es der Name bei uns im Podcast vermuten lässt, aber mit den Themen alles kleiner als Autos ohne Auspuff, so hast du es beschrieben. Aber führ doch gerne mal aus, was du genau machst und wer du überhaupt bist.
Ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung. Ich bin Chef von e-Scooty. Wir sind die Fachberatung für Mikromobilität und Mobilitätsmarketing. Und da sind ja schon zwei Wörter drin, einmal Mikromobilität und einmal Mobilitätsmarketing. Ich fange gern erstmal damit an, zu erklären, was Mikromobilität wirklich ist. Also gern. Die zeitgemäße Definition ist alles, was kleiner ist als ein Auto und was entweder elektrisch fährt oder mit Muskelkraft. Das heißt also alles, was keinen Auspuff hat und eben kleiner ist als ein normales Auto. Und das ist tatsächlich, ich würde fast sagen, einer der vielfältigsten Bereiche der Mobilität. Und ich kann das ganz gut festmachen daran, wenn wir uns angucken, es gibt drei Sorten von Wegen in der Stadt. Man könnte sagen, langsam, medium und schnell, also Fußweg, Radweg, Straße. Und tatsächlich auf allen Wegen findet Mikromobilität statt. Du hast auf Fußwegen, du hast Kinder auf Fahrrädern und Tretrollern fahren, du hast eventuell Leute mit Skates da, mit einem Skateboard unterwegs. Dann auf dem Radweg, du hast Biofahrräder, also rein muskelangetrieben, Privatsharing gewerblich, du hast E-Bikes, Privatsharing gewerblich, du hast Lastenräder, ebenfalls alle Kategorien einspurig, mehrspurig, mit Anhänger, ohne Anhänger. Du hast E-Scooter und du hast interessante neue Lösungen für Rollstuhlfahrende, auch elektrisch. Und dann auf der Straße setzt sich das fort. Du hast die schnellen S-Pedelecs, die bis 45 Stundenkilometer elektrisch unterstützen. Das gibt's auch als Lastenrad. Du hast elektrische Mopeds, elektrische Motorroller, elektrische Motorräder, Microcars und Microtransporter, die dann so im gewerblichen oder im kommunalen Bereich eingesetzt werden. Und das ist natürlich ein sehr vielfältiger Bereich. Und das meiste davon, fast alles, gehört tatsächlich zu E-Mobilität. Und wenn man es jetzt mal wirklich genau zuspitzt, wir können das hier mal angucken, wie findet E-Mobilität in Deutschland statt, so die Zahlen. Lastenräder. Wir haben ungefähr, also die genauen Zahlen kommen jetzt erst in den nächsten Wochen, aber wir sind eigentlich immer ganz gut dabei, das so hochzurechnen. Also wir haben jetzt sehr wahrscheinlich um die 1,3 Millionen Lastenräder. Ungefähr 85% davon sind elektrisch unterwegs. Wir haben ungefähr 1,5 Millionen E-Scooter, 10% im Sharing, 90% im Privatbesitz. Wir haben, Kraftfahrtbundesamt hat die Zahlen noch nicht bekannt gegeben, aber wir rechnen mit so knapp über 2 Millionen Elektro-Pkw jetzt im Bestand. Und wir haben, halte ich fest, 17,5 Millionen E-Bikes oder Pedelecs auf den Straßen. Also 9-mal so viel wie Pkw. Und man kann also sagen, Mikromobilität ist tatsächlich der größte Teil der E-Mobilität, wenn wir jetzt nur die Stückzahlen ansehen. Und ich habe es neulich mal so etwas provokativ gesagt, der ADFC, also der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, ist mittlerweile nicht nur Deutschlands größter E-Mobilitätsverband, sondern tatsächlich der weltweit größte E-Mobilitätsverband. Und aber E-Mobilität hört da ja nicht auf. Klar, der ganze Bereich Pkw. Du hast den ganzen Bereich ÖPNV, Busse, Bahnen, der ICE ist E-Mobilität, Schwerlastverkehr, LKW, seit 2 Jahren ungefähr ist in der Branche so das Feeling, es geht Richtung batterieelektrische Antriebe. Du hast den ganzen Bereich Schiffsverkehr, in der Binnenschifffahrt geht sehr viel zu batterieelektrischen Antrieben. Und selbst beim Flugverkehr merkst du, dass mehr und mehr Flugschulen ihre alten Maschinen retrofitten, also umrüsten auf elektrische Antriebe, weil sie damit 80% der Kosten sparen und dann die Warmlaufzeiten auch nicht brauchen und so weiter. Also E-Mobilität ist tatsächlich ein riesengroßer Bereich. Und das, womit ich mich schwerpunktmäßig befasse, ist so die kleine E-Mobilität, wie wir das so nennen. Und da machen wir tatsächlich eine ganze Menge verschiedener Sachen. Wir machen, da kommen wir eigentlich her, Marketing für Hersteller, Händler und Dienstleistungsanbieter in dem Bereich. Wir beraten Unternehmen dabei, diese kleinen Fahrzeuge in ihre Flotten reinzubringen, zum Teil auch als Autoersatz, zum Teil als Mobilität für die Mitarbeitenden. Und wir beraten vor allem Lokalpolitik dabei, die Mobilitätswende im weitesten Sinne tatsächlich erfolgreich umzusetzen. Und ich möchte das gerne mal idealerweise an so einem Beispiel festmachen. Stell dir vor, du wärst jetzt der Hersteller eines elektrischen Motorrollers, so etwas wie eine Elektro-Vespa. Und du würdest mit uns sprechen und du bist davon überzeugt, du hast jetzt den tollsten Elektromotorroller, besser als deine ganzen Mitbewerber, und du möchtest gern Marketing dafür machen. Dann hast du ein kleines Problem, weil du musst nicht nur den Leuten klar machen, dass dein Elektromotorroller der beste ist, sondern du musst Leute davon überzeugen, dass so etwas wie ein elektrischer Motorroller für sie überhaupt eine valide Option sein kann. Das heißt, du musst nicht nur Marketing, weil jetzt tatsächlich ein Großteil der Mikromobilität, also zum Beispiel E-Motorroller, noch nicht so in den Köpfen drin sind der Leute. Viele wissen gar nicht, dass es das gibt und manche haben es vielleicht mal gesehen, aber ziehen das jetzt nicht direkt für sich in Betracht als eine Mobilitätsoption. Das heißt, du musst Marketing machen, sowohl für dein Produkt als auch für die ganze Kategorie. Und dazu gehört auch wir formulieren das ganz gern so, die Leute dazu zu bringen, diese Mobilitätsoption überhaupt auf dem Schirm zu haben. Im Englischen gibt es einen sehr schönen Begriff dafür, das nennt sich Mental Availability, also die mentale Verfügbarkeit. Das heißt, in dem Moment, wo du eine Mobilitätsentscheidung triffst, poppt das überhaupt bei dir als Option auf? Und wenn es aufpoppt, dann poppt das dann auch als eine bevorzugte Option auf. Und das ist so Teil des Kerns, womit wir so zu tun haben. Und ein schönes Beispiel ist, dass, bleiben wir bei dir als Hersteller eines elektrischen Motorrollers. Du bist wahrscheinlich kein Großunternehmen. Du bist nicht einer der großen etablierten Hersteller von Motorrädern, Pkw oder Motorrollern, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Du bist möglicherweise ein Start-up. Und das heißt, du hast ein begrenztes Budget und du hast eine begrenzte Reichweite. Und damit sollst du jetzt nicht nur Marketing machen für dich allein, sondern für deine ganze Kategorie. Ist natürlich nicht so furchtbar einfach. Und da sind wir mit einer interessanten Lösung aufgekommen. Wir sagen, wir kennen nicht nur den Markt und die Fahrzeuge und so weiter, sondern wir kennen sehr genau auch das typische Nutzungsverhalten. Wir kennen die Mechanismen, wie Leute Mobilitätsentscheidungen treffen. Und wir sind eigentlich am besten qualifiziert zu sehen, wofür es sich lohnt, Marketing zu machen und wie. Das heißt, wir überlegen uns einen Punkt und bauen um diesen Punkt, um diese meinetwegen Mobilitätskategorie oder ein Anwendungsszenario herum eine Kampagne oder ein Event und suchen uns dann im zweiten Schritt diejenigen, für die das interessant sein könnte. Und zwar nicht einzelne, sondern mehrere. Mehrere, die eigentlich in Konkurrenz zueinander stehen.
Ja, also da will ich kurz eingrätschen. Das heißt aber, nur um das Geschäftsprinzip nochmal zu verstehen von euch, ihr macht das Marketing schlussendlich für Hersteller, Marken, die bei euch sind. Und E-Scootee an sich, ist das eine Beratungsplattform? Ist das ein Shop mit angebundenem Shop? Also
wir verkaufen selbst nichts, wir stellen auch selbst nichts her, sondern wir unterstützen, wie gesagt, Hersteller, Händler, wir unterstützen die Politik dabei, Mobilitätswende umzusetzen und so weiter. Und das, was ich dir jetzt gerade beschrieben habe, das nennen wir Pooled Category Marketing. Das ist tatsächlich ein neuer Ansatz, um diese typischen Budgetbeschränkungen und die Reichweitenbeschränkungen, die einzelne Anbieter. Das muss jetzt nicht nur ein Fahrzeughersteller sein. Das kann auch zum Beispiel sein Anbieter oder mehrere Anbieter, die Mobilitätsbudget anbieten. Oder das Thema Dienstrad und so weiter.
Wo es dann eher darum geht, die Kategorie an sich nach vorne zu bringen und dann im Rahmen der Kategorie sozusagen zu wachsen, anstatt eben Anbieter A, B oder C.
Ja, du hast es genau auf den richtigen Punkt gebracht. Statt jetzt, dass jeder Einzelne versucht, ein möglichst großes Stück vom Kuchen zu bekommen, versuchen wir, den Kuchen insgesamt größer zu machen. Und jemand, der da vorne mit dabei ist, wächst dann automatisch mit. Und so können wir eigentlich sonst konkurrierende Unternehmen miteinander ins Boot holen. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also wir haben jetzt damit gerade im letzten Jahr sind wir auf die ersten zugegangen, für die das interessant sein könnte. Und in diesem Jahr fangen wir so mit den ersten Kampagnen an. Ich will jetzt noch nicht ins Detail gehen, was wir da genau gerade machen. Aber ich kann dir ein ganz gutes Beispiel, das so ein bisschen näher ist an dem, zeigen, womit du schwerpunktmäßig zu tun hast, nämlich Elektro-Pkw. Ein typisches Thema ist Reichweitenangst. Man könnte meinen, sollte eigentlich schon gegessen sein, kommt aber immer mal als Thema auf. Und du kannst das Thema auf zwei verschiedene Weisen angehen. Du kannst einmal das technisch angehen, nämlich an der Reichweite arbeiten, oder du kannst auch an dem Emotionalen rangehen, nämlich an der Angst, also an der Reichweitenangst. Und wenn du genau drüber nachdenkst, dann ist Reichweitenangst im Grunde genommen Infrastrukturangst. Wenn du weißt, dass wirklich an jeder Ecke ein Ladepunkt zur Verfügung steht, dann ist Reichweite wirklich kein Thema mehr. Und jetzt kannst du sagen, was kannst du machen? Und also die Frage ist, ist Infrastrukturangst eigentlich gerechtfertigt? Westeuropa, speziell Deutschland. Und nach meiner Erfahrung, nein. Regional ja, aber im Großen und Ganzen absolut nicht. Also wir mieten zum Beispiel 2, 3, manchmal 4-mal im Jahr für Langstrecke Elektroautos. Also ich habe selbst kein eigenes Auto, aber wir sind Dauermieter immer mal wieder für einzelne Strecken. Und das sind dann immer gleich mehrere tausend Kilometer, die wir fahren. Also Benelux, Deutschland, Frankreich, das sind so die Gegenden, wo wir unterwegs sind. Und wir haben das vor, ich glaube, 6 Jahren das erste Mal gemacht, tatsächlich 3.500 Kilometer mit einem gemieteten BMW i3. Viele Ladestopps, aber hat Spaß gemacht. Und seitdem haben wir zig verschiedene Fahrzeuge durchprobiert. Und ich kann dir sagen, du brauchst, selbst wenn du eine schlechte Ladeplanung im Fahrzeug hast, du brauchst fast keine Ladeplanung mehr. Du fährst einfach los, guckst, gerade in Frankreich ist das besonders gut ausgeschildert. Und dann fährst du einfach die nächste Lademöglichkeit an. Es ist wie früher für uns, tanken war. Und wie kannst du das jetzt klar machen, dass die Infrastruktur eigentlich sehr gut ist? Ein Ansatz wäre zum Beispiel sagen, und das ist der günstigste, sorge dafür, dass Ladepunkte, Ladesäulen besser wahrgenommen werden. Das Einfachste wäre, die knallrot anzumalen, zum Beispiel. Ich überspitze das jetzt ein bisschen. Aber in dem Moment, wo du als noch nicht E-Autofahrer durch die Straßen fährst und dir fällt jedes Mal einfach visuell auf, da ist schon wieder ein Ladepunkt, da ist schon wieder eine Ladesäule und so weiter und so fort, dann sickert das bei dir ein. Und das sind so diese psychologischen Dinge, die wir tatsächlich angehen und wo wir schauen, wie kann man abseits von Ingenieurkunst, also wenn du so willst, mit Marketingpsychologie, wie kann man dafür sorgen, dass so wir vom Verbrennerauto tatsächlich wegkommen und dann sowohl Pkw-E-Mobilität dann fördern, als auch die kleine E-Mobilität. Und da haben wir verschiedene Ansätze. Wir machen jetzt zum Beispiel wieder in der letzten Maiwoche in Hamburg jetzt zum zweiten Mal, wir nennen das die New Mobility Days. Wir haben hier in Hamburg eine kleine Besonderheit. Du kennst die IAA Mobility in München sicherlich, ne? wo die Innenstadt quasi zum Event-Areal gemacht wurde. Und im letzten Jahr hatte ich die Idee, können wir das nicht so quasi im Kleinen hier auch in Hamburg machen? Und mir ist aufgefallen, dass wir im direkten Herzen der City haben wir im Umkreis von wenigen 100 Metern zu dem Zeitpunkt 6 Showrooms von E-Pkw-Herstellern. Wirklich auf engstem Raum. Mittlerweile werden das sogar mehr. Und wie cool wäre das, wenn die für eine Woche quasi als Event kleine Elektrofahrzeuge mit in ihre Showrooms als Ausstellungsstücke aufnehmen. Und das Ganze zu organisieren hat 2 Wochen gedauert. Eine Woche später ging es los. Und dann hatten wir tatsächlich 24 kleine Elektrofahrzeuge vom völlig abgefahrenen, merkwürdigen Superspezialrad bis zur Verge, diesem Elektromotorrad, was jetzt gerade in den Medien ist, mit dieser Solid-State-Donut-Batterie. Die hatten wir tatsächlich da auch ausgestellt. Und wir haben da überall offene Türen eingerannt damit. Und das machen wir jetzt wieder. Und wir machen jetzt an jedem Tag, also was im letzten Jahr tatsächlich sehr spontan entstanden ist, das haben wir jetzt ein bisschen professionalisiert. Und wir bringen hier tatsächlich sehr unterschiedliche Akteure, die zum Teil eben auch in Konkurrenz miteinander stehen würden, zu so einem gemeinsamen Event zusammen, sogar die kleine und große E-Mobilität, und machen an jedem Tag dann sogar ein spezielles Event. Wir haben ein S-Pedelec Day, ein Microcar Day und so weiter und bauen das so tatsächlich aus. Also das sind so typische Sachen, mit denen ich dann so zu tun habe. Ach so, und ganz nebenbei starten wir im nächsten Monat auch noch den ersten Kleinanzeigen-Marktplatz für neue und gebrauchte kleine E-Mobilität.
Was für eine Rolle wird da die Batterie dann spielen? Wenn wir jetzt gerade bei Gebrauchtwagen sind, da gibt es ja mittlerweile Batteriezertifikate.
Also mit PKW beschäftigen wir uns da nicht, sondern nee, alles, was kleiner ist als PKW. Dann. Kannst du deine Frage präzisieren? Was meinst du genau?
Bei Mikromobilität hast du ja trotzdem auch einen Akku schlussendlich mit drin. Und auch der kann ja mehr oder weniger stark verbraucht sein sozusagen oder besserer, schlechterer Zustand. Also wie wird das gemessen für den Käufer dann?
Also du hast tatsächlich noch nicht wie bei den PKW so einen Batterie-Check-Ausweis oder so als Option. Was du machen kannst, dass du bei fast jedem Fahrzeug dann über eine App reingucken kannst, wie viele Ladezyklen es gegeben hat. Und das ist dann tatsächlich schon mal ein ganz guter Weg. Generell das Thema Batterien, fast alle diese Fahrzeuge haben entnehmbare Batterien, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Das heißt also, das Thema Ladeinfrastruktur, die hast du, weil du hast zu Hause eine Steckdose und du kannst dann aufladen. Das spielt da also wirklich keine Rolle. Also die Ladeinfrastruktur war von Anfang an wirklich flächendeckend vorhanden, kann man
sagen.
Das
ist gut, die Steckdose kennt ja auch jeder.
Genau. Und schlimmstenfalls, wenn mit der Batterie was nicht stimmt, dann lässt du die entweder general überholen oder du holst dir eine neue Batterie. Aber wir reden da über ganz andere Kosten als jetzt beim PKW natürlich.
Klar, aber die Kosten hast du halt trotzdem und die Sicherheit willst du ja auch haben, wenn du dir dann gebrauchten E-Roller beispielsweise, also E-Scooter dann kaufst, dass der trotzdem ja auch funktioniert und dass du nicht einen Tag später gefühlt dann neuen Akku dazu kaufen müsstest.
Na, du hast bei E-Scootern hast du noch die Besonderheit, das hast du bei E-Bikes leider nicht, dass jeder in Deutschland zugelassene E-Scooter durch eine sehr detaillierte Prüfung vom Kraftfahrtbundesamt, genauer vom TÜV, der vom Kraftfahrtbundesamt beauftragt wurde, durchgegangen ist, um überhaupt eine Erlaubnis zu haben, um auf dem deutschen Markt dann genutzt werden zu können. Und da geht schon mal so eine technische Batterieprüfung voraus, die wirklich eine Tortur ist. Das geht über 2 Tage, da wird dann tatsächlich ein Kurzschluss beim vollen Ladevorgang ausgelöst, mehrfach und so weiter. Und das heißt, die E-Scooter, die auf dem deutschen Markt unterwegs sind, die haben in der Regel sehr gute Batterien. Bei E-Bikes positiv. Haben wir das tatsächlich nicht, diese Prüfung. Aber bei jetzt E-Scootern, die du gerade angesprochen hast, tatsächlich ja.
Was ja an sich schade ist, weil vorhin hast du gesagt, 17,5 Millionen E-Bikes, die ja auf der Straße unterwegs sind, da wäre es ja eigentlich wichtiger von der Menge her gesehen, dort anzusetzen wahrscheinlich.
Ja, aber tatsächlich ist gerade der E-Bike-Markt in Deutschland wird sehr stark getragen vom Dienstrad. Also jetzt das dritte Jahr in Folge werden mehr E-Bikes als Bio-Bikes verkauft in Deutschland. Und der durchschnittliche Preis für ein E-Bike, das verkauft wird, liegt bei 3.000 Euro. Und ohne das Dienstradmodell hätten wir nicht diese Stückzahlen. Aber mit dem Dienstradmodell, dann bei so einem 3.000-Euro-Bike landest du dann bei 50 Euro im Monat und dann nach 3 Jahren hast du so einen Restkaufwert von 500, 600 Euro, wenn du willst. Und du sparst dann im Ganzen so mit diesen ganzen Sozialabgaben und so weiter, weil das ja über Gehaltsumwandlung dann deine Sozialabgaben dann auch senkt, sparst du fast 1.000 Euro da. Und auf einmal wird das dann super attraktiv und das wird dann so entsprechend gepusht. Aber weil diese 3.000 Euro relativ hoch sind, kommt dann automatisch dann schon eine gute Qualität dann auf den deutschen Markt. In den USA ist das ganz anders. Also da wird vor allem zum Beispiel bei den Lieferdiensten für diese Food-Lieferdienste, diese typische Gig-Economy, da müssen die Fahrer tatsächlich zum Teil ihre Bikes selbst kaufen. Und die kaufen wirklich die billigsten Bikes, die ankommen, die in großen Massen dann aus China im Container, also die schlechteste Qualität wird dann nach Amerika geschoben. Und da hast du dann regelmäßig Wohnungsbrände beim Laden. Und das hast du in Deutschland fast gar nicht. Also bei E-Bikes null, bei E-Scootern null. Bei E-Bikes weiß ich in den letzten 3 Jahren von knapp 10 Fällen. Und da ist auch nicht klar, was das jetzt tatsächlich für Bikes waren. Also das ist, Batteriesicherheit ist hier in Deutschland da zum Glück kein Thema.
Das ist ja gut so. Ich hatte es mal mit jemand von der Feuerwehr aus Berlin, der das Thema eben auch aufgebracht hat und eben auch gesagt hat, Batteriebrand ist schon ein Thema bei E-Bikes auch. Schlussendlich war für mich dann der Anlass, eine Batterieschutztasche zumindest zu holen und das Ganze ein bisschen
auszulagern. Ja, ist eine gute Idee, ja.
Damit man diese Probleme eben nicht bekommt, hoffentlich. Aber wenn wir jetzt beim Thema Mikromobilität oder batteriebetriebene Mikromobilität bleiben, wo siehst du da die Entwicklung? Also ist das weiterhin auf dem steigenden Ast, jetzt bei E-Bikes wahrscheinlich schon, aber auch bei Scooter und was es sonst noch alles gibt sozusagen, siehst du da auch weiterhin Upside?
Ja, absolut. Also ich nehme jetzt den zweiten Stimmungswandel wahr. Den ersten habe ich so vor ungefähr 3 Jahren festgestellt, dass ich merkte, dass so auch zum Beispiel bei Flottenmanagern in Unternehmen da so ein Switch stattgefunden hat. Auf einmal war eine große Offenheit gegenüber Autoersatzalternativen da. Vielleicht auch noch so als Hintergrund, wir führen auch jetzt in diesem Jahr zum 4. Mal die Wahl zum Autoersatz des Jahres durch. Das ist so war als Spaß geboren und ist aus Versehen die größte Befragung von Autoersatzinteressierten geworden, mit im letzten Jahr knapp über 10.000 Teilnehmenden. Und das ist so ein echter Datenschatz, der dir zeigt, warum Leute gern das Auto teilweise oder voll ersetzen möchten und womit am liebsten und was sie schon probiert haben und nicht und so weiter. Und wir haben damit genau zu dem Zeitpunkt angefangen, wo dieser erste Mood-Switch so stattgefunden hat. Und die Flottenmanager standen bisher eigentlich immer so ein bisschen in Ruf, so besonders konservativ zu sein. Aber ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen. Ich habe dann auch diversen Veranstaltungen da auch gesprochen vor Flottenmanagern. Und da war eine riesengroße Offenheit für die ganze kleine E-Mobilität da. Und parallel dazu hat sich auch was so zum Beispiel auf den Radwegen geändert. Es gab so bis ein paar Jahre davor so etwas wie eine gefühlte Konkurrenz auf dem Radweg. Also die typischen Bioradfahrer, Hardcore-Bioradfahrer, fühlten sich genervt durch die aufkommenden Lastenräder, die quasi die Fahrrad-SUVs, mit denen die Kinder dann morgens zur Schule gefahren werden. Dann kamen die E-Bikes auf, das hat die auch gestört. Und dann kamen auch noch die E-Scooter. Und diese Stimmung hat sich komplett geändert. Man mag sich, man respektiert sich. Vielleicht hat man auch als gemeinsamen Feind zunächst das Auto entdeckt. Das hat sich aber auch gewandelt und der gemeinsame Feind ist jetzt das Auto mit Verbrennungsmotor. Das ist so die Stimmung, die ich tatsächlich wahrnehme. Und zuletzt muss ich sagen, ich bin hier ziemlich oft in Hamburg unterwegs mit einem sehr schönen englischen Elektromotorrad, das so im Stil der 20er, 30er Jahre ist. Und wenn ich da an der Ampel stehe und neben mir steht dann einer mit einer Harley oder einer großen Triumph, guckt sich das an, sieht, das ist elektrisch und sagt, ach so, für die Stadt könnte ich mir das als Zweitmotorrad auch vorstellen. Weißt du, und da merkst du, dass tatsächlich so diese Offenheit da ist. Und wenn man nicht sagt, alles andere ist schlecht, sondern das ist eine weitere Option, dann öffnen sich so tatsächlich die Herzen. Da kommt man miteinander ins Gespräch, man respektiert sich gegenseitig und dann pusht das Thema automatisch voran, weil diese Fahrzeuge einfach attraktiv sind. Wir nennen Mikromobilität auch die Spaßfraktion der Mobilitätswende. Und wenn du das in den Fokus rückst und nicht die im Hintergrund stehenden, eigentlich auch drängenden Themen wie Klimaschutz, Umweltschutz, lebenswertere Städte, sondern wenn du die tatsächlichen Kaufgründe zum Beispiel für solche Fahrzeuge in den Vordergrund stellst, weniger Kosten als beim Auto, flexiblere Mobilität von Tür zu Tür und einfach Fahrspaß, dann kriegst du die Leute und dann wird meistens so postrationalisiert, ja, ist auch gut fürs Klima.
Du musst die Leute am Geldbeutel abholen schlussendlich, weil das entscheidet dann. Das ist so, also beim PKW haben wir das und wenn du die anderen Vorteile auch noch mit dazu bringst und das bessere Produkt vor allem, dann brauchst du ja auch gar keine Überzeugungsarbeit mehr leisten, dann funktioniert das ja schon.
Ja, absolut. Und vielleicht, wo wir jetzt gerade reden, ich habe mir gerade gestern nochmal so die BEV-Neuzulassungszahlen angesehen, und zwar international, so die 30 wichtigsten Länder. Und ich finde immer die Monatszahlen super interessant. Normalerweise werden also die Jahreszahlen ja kolportiert, also ich fürs letzte Jahr haben wir noch nicht die Zahlen, aber im Jahr davor in Deutschland, ich glaube, für 18, noch was Prozent Neuzulassungsanteil batterieelektrische Pkw in Deutschland. Ich korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, aber nö, das war ungefähr die Größenordnung. Und ich finde immer sehr interessant, was ist im letzten Monat des Jahres los, im Dezember? Weil wir haben eine interessante Korrelation festgestellt bei den Zahlen. Also wir gucken uns Zahlen immer sehr genau an und versuchen da Muster zu sehen und zu sehen, welche Tendenzen passieren da gerade. Und der letzte Monat, und das gilt nicht nur für Deutschland, hat zu 90% eine Korrelation mit der Jahreszahl vom nächsten Jahr. Es gibt dir so einen Ausblick darauf, was ist im nächsten Jahr los. Deutschland trifft das ganz gut zu, in ganzen europäischen Ländern auch. Wie gesagt, 90% Korrelation haben wir festgestellt. Und parallel dazu, ich weiß nicht, inwieweit du mal zurückgeschaut hast, die letzten 15 Jahre, die das Kraftfahrtbundesamt Elektro-Pkw-Zahlen veröffentlicht hat. Knapp 15 Jahre machen die das. Und wir haben uns angeguckt, den Bestand. Und wir haben festgestellt, dass so von kleinen Hubbeln abgesehen, der Bestand ziemlich gleichbleibend sich alle 2 Jahre verdoppelt hat. Und zwar von Anfang an. Am Anfang auf kleinem Niveau, aber das hat sich so fortgesetzt. Das heißt, der Bestandszuwachs bei E-Pkw war von vornherein exponentiell. Bis zu dem Zeitpunkt, und da spricht jetzt wieder Marketingmensch aus mir, wo Ende 23 die Kaufprämie, die Förderung abgestellt wurde und das in den Keller gerauscht ist. Und die Neuzulassungsanteile sind sofort runtergegangen. Und jetzt spricht man über das Aufsetzen es gibt eben die neue Förderung. Das Interessante ist aber, dass nachdem die Förderung gestrichen wurde, innerhalb von Wochen haben fast alle Hersteller nachgezogen und ihre Preise reduziert um den Betrag der Förderung. Das ist aber komplett an den Leuten vorbeigegangen. Also wenn ich es jetzt mal auf den Punkt bringe, so wirklich so aus marketingpsychologischer Sicht, statt jetzt nochmal Milliarden in eine neue Kaufprämie zu stecken, könnte man einfach Millionen stecken in eine Kampagne, die darüber aufklärt, wo die Preise heute für E-Pkw sind. Denn die sind mittlerweile deutlich unter dem, wie sie gewesen sind, noch mit Förderung 23. Auf der anderen Seite passt.
Da vielleicht kurz eingrätschen, nicht nur die Preise, sondern generell mal, ich glaube, es wäre besser, den Shift mal auf diese Total Cost of Ownership zu bringen. Was kostet mich ein E-Auto im Lebensunterhalt gegenüber einem vergleichbaren Verbrenner, um dann eben das mal aufzuzeigen und eben nicht immer nur auf den Kaufpreis zu lenken?
Ja, aber das funktioniert bei Leuten, die rechnen. Und das sind Leute in Betrieben, Flottenmanager und so weiter. Das funktioniert aber definitiv nicht bei Privatkunden. Die schauen auf den Kaufpreis. Diese Überlegung Total Cost of Ownership funktioniert bei Privatbetrachtung nicht.
Weil du die Leute nicht hast. Also ich verstehe den Punkt schon. Ich habe sowohl Flotte gemacht als auch privat mit dem Thema E-Auto natürlich zu tun.
Ja.
Ich glaube schon, dass es auch die Menschen gibt, die draufblicken, aber dass da trotzdem noch ein Aufklärungsbedarf vorhanden ist, das kriege ich auch mit, wenn ich mit Leuten aus meinem Bekanntenkreis oder aus dem Freundeskreis dann spreche, dass da schon noch ein bisschen Sichtbarkeit für das Thema fehlt. Wahrscheinlich ist es auch nur ein Baustein von vielen, die man angehen muss schlussendlich, aber ich fände das sinnvoller, als jetzt nur den Blick auf gesenkte Kaufpreise zu bringen.
Ja, aber ich kann dir sagen, Total Cost of Ownership ist für die Privatperson ist zu weit weg. Ob ich jetzt auf die nächsten 5 Jahre da weniger bezahle, aber ich muss jetzt mehr zahlen, das tut jetzt weh. Und ich höre jetzt so von verschiedenen Händlerkreisen im Bereich E-Pkw, dass Hersteller zum Teil anfangen, die neue Kaufprämie quasi in die neuen Preise quasi mit obendrauf reinzurechnen. Also die sagen sich, die Leute kriegen ja jetzt Geld, dann können wir die Preise anziehen.
Natürlich passiert das, klar.
Ja, und das hatten wir vorher im Grunde genommen auch, dass so diese 3.000 Euro Herstelleranteil der Kaufprämie bis 23 hat dazu geführt, dass erstaunlicherweise dass das gleiche E-Auto in Deutschland 3.000 Euro teurer war als in Frankreich zum Beispiel.
Aber gut, das ist einfach so. Ich komme aus dem Controlling, ich habe 13 Jahre Produktcontrolling gemacht. Das brauchst du mir nicht zu erklären, woher oder wie das passiert, das ist klar. Aber in der Masse wird das nicht ankommen, weil da machen sich die Leute natürlich auch nicht die Gedanken über die Preisbestandteile oder auch die Sichtbarkeit, so wie du es gesagt hast. Ich glaube, damals beim Umweltbonus aus ist es danach schon aufgefallen, aber halt auch nicht in der breiten Masse. Das wäre heute wahrscheinlich auch nochmal anders.
Ja. Aber ist denn wirklich die Total Cost of Ownership, wenn du nicht zu Hause laden kannst und du guckst dann jetzt auf die Kosten pro Kilometer, ist es manchmal schon wirklich sehr dicht dran an dem, was du dann für einen Benziner oder Diesel zahlen musst.
Du bist
und so wird das dann auch wahrgenommen und so wird es ja bisher auch in den Medien kommuniziert.
Ja, es kommt ja auch immer darauf an, wie du es kommunizierst. Schlussendlich steht und fällt das ja auch mit dem Kauf, mit dem Strompreis, mit dem Ladepreis. Wo kann ich laden, wenn ich öffentlich lade? Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, bevor wir jetzt hier eigene Ladeinfrastruktur hatten, habe ich auch bis letztes Jahr 8-9 Jahre öffentlich geladen. Es kommt darauf an, wenn du am AC-Lader lädst, der entsprechend günstiger, aber länger ist und du hast die Zeit, bist du günstiger unterwegs, wenn du darauf angewiesen bist, dass du halt beim 50-kW-Lader jetzt in unserem Fall hier unterwegs sein musst, kann das auch mal mehr kosten. Es kommt halt, wie gesagt, darauf an, was für Abos du auch abschließt und so. Das ist halt auch die Problematik, dass du Menschen beibringen musst. Er muss sich ein bisschen tiefer mit dem Thema beschäftigen, als jetzt nur auf den, Literpreis Diesel oder Benzin drauf zu schauen.
Ja. Also ich kenne das auch, wenn wir nach Frankreich fahren. Also wir schließen dann auch mal so von bei Ionity da mal so ein Monatsabo ab. Das rechnet sich ja schon nach einem Ladevorgang im Grunde genommen, ganz oft. Dann haben wir verschiedene Apps, die dir dann den günstigsten Ladeanbieter raussuchen. Wir sind da mittlerweile auch alte Hasen. Aber für jemanden, der dann neu einsteigt, ist das schon eine Barriere. Das ist eine komplett neue Welt und da ist tatsächlich sehr, sehr viel Unsicherheit. Aber ich glaube, was jetzt tatsächlich um auf diesen Kaufpreis zurückzukommen, was jetzt einen großen Shift bringen wird, wir nähern uns jetzt der Preisparität zwischen Elektro-Pkw und Verbrenner-Pkw. Im Moment, die letzten Zahlen sagen ja im Durchschnitt 1600 Euro, kostet der BEV jetzt noch mehr als der Verbrenner. Aber wir sehen ja die Entwicklung bei Batterien, LFP oder auch Natrium-Batterien und so weiter. Es ist absehbar, dass sich in den nächsten 2-3 Jahren das annähern wird und dass dann batterieelektrische Pkw einfach günstiger in der Anschaffung werden tatsächlich als Verbrenner-Pkw. Und das, Vorhersage von mir, das wird den ganz großen Shift bringen. Weil das fangen die Leute an, dann wirklich zu sehen und zu fühlen. Und dann sagen sie, vielleicht ja doch.
Das wird definitiv kommen, vor allem wenn du jetzt schon so nah beieinander bist. Der Shift ist auch relativ nah da dann natürlich. Glaube ich auch, dass das kommt und vor allem, was auch ein Riesenvorteil ist, du hast es gesagt, man sieht halt die Fahrzeuge auch mittlerweile schon verstärkt auf der Straße. Man nimmt sie wahr, man hat eine Verbindung, das ist wie deine rote Ladestation, die du zu Beginn genannt hast. Umso mehr Fahrzeuge ich sehe, umso mehr ist das ja auch natürlich und man kommt sich nicht wie ein Aussätziger vor, wenn man dann in Richtung E gehen will.
Ja, tatsächlich, was als normal empfunden wird, das zieht man auch eher für sich in Betracht.
Und das ist ja auch ein positiver Ausblick, dass da die Richtung gehen geht. Jetzt haben wir uns eine halbe Stunde über Mikromobilität mit Ausflug in E-Mobilität, also Pkw unterhalten. War super spannend. Ich habe dich auch gerne sprechen lassen, weil vor allem dieser Marketing-Aspekt, den du da ja reingebracht hast, den kann man ja auf so viele Bereiche natürlich dann übertragen, von der Denkweise, wie auch mit uns teilweise gespielt wird schlussendlich. Insofern vielen lieben Dank für deine Zeit, Marc, für die Einblicke. Und gerne, ich weiß jetzt schon, wir werden eine zweite Folge miteinander aufnehmen, wo wir dann bestimmt nochmal tiefer eintauchen in das eine oder andere Thema.
Sehr gern.
Wenn dir die Folge heute gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und über eine Weiterempfehlung an Menschen, die sich mit Mobilität, Flottenstrategien oder eben auch urbaner Entwicklung beschäftigen. Mich interessiert aber besonders deine Perspektive. Welche Rolle spielt Mikromobilität in deinem Alltag oder in deinem Unternehmen? Ist sie für dich eine echte Alternative zum Auto, sinnvolle Ergänzung oder bislang einfach noch gar kein Thema? Schreib mir gerne direkt hier unter den begleitenden Podcast-Artikel oder diskutiere mit mir und anderen in meinem Netzwerk auf LinkedIn. Und wenn du tiefer in die Themen E-Mobilität, Marktentwicklung und Strategien rund um neue Mobilitätskonzepte einsteigen möchtest, dann hör einfach auch gerne nächste Woche wieder rein, wenn die nächste Folge des EAN-Podcasts online geht. Mach's gut, bis dahin, ciao.